Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ein Minnetekel, das ist eine deutliche Warnung vor einem drohenden Unheil. Vielleicht haben Sie auch die Bibelstelle im Kopf, aus der dieses Wort stammt und die Heinrich Heine in eine bekannte Ballade umgesetzt hat. Die Geschichte stammt aus dem Prophetenbuch Daniel. Dort wird dem babylonischen König Belsazar bei einem Gelage durch eine Flammenschrift an der Wand das Ende seiner Herrschaft angekündigt. Und die ersten Worte dieser Schrift, die erstmal kein Gelehrter versteht, heißen eben Mene Tekel. Und das ist aramäisch. Um diese düstere Prophezeiung zu deuten, braucht es einen Spezialisten. Daniel aus Juda, also ein Jude, der mit anderen ins babylonische Exil gebracht worden war. Warum konnte er Aramäisch und welche Bedeutung hatte überhaupt diese Sprache für die jüdische und für andere Religionen? Und was ist heute davon übrig? Über diese Fragen kann ich jetzt sprechen mit Holger Zeller. Er ist Professor für alttestamentliche Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und er hat vor kurzem ein Buch vorgelegt mit dem Titel Aramäisch, Weltsprache des Altertums. Herr Zeller, fangen wir mal mit dieser Stelle aus dem Buch Daniel an. Warum äußert sich der Gott Israels, denn von dem kommt ja wohl die Flammenschrift, warum äußert der sich ausgerechnet auf Aramäisch?
Naja, vordergründig hat es damit zu tun, dass das entsprechende Kapitel in Daniel, nämlich 5, zu den aramäischen Teilen gehört. Und der wahrscheinlichste Grund dafür ist, dass die Gattung, in der diese Geschichten abgefasst sind, die Hofnovelle, mit der aramäischen Sprache verbunden war. Und wir wissen ziemlich sicher, dass die ersten Texte in dieser Literaturgattung auf Aramäisch abgefasst waren. Und das Genre hat dann die Sprache bestimmt, einfach weil die Themen, die Ausdrücke und so weiter vorgeprägt waren.
Und warum konnte nun Daniel diese Zeichen deuten? Und davor wurde ja der ganze Hofstaat der Zeichendeuter herbeigeholt und die wussten da alle nichts damit anzufangen. Konnten die kein Aramäisch?
Na, das ist ein interessantes gelehrtes Spiel. Zu der Zeit gab es noch keine verpflichtende Vokalisierung der Texte. Das heißt, man hat im Großen und Ganzen die Konsonanten geschrieben. Und der Konsonantentext ist mehrdeutig. Und wenn man das auch ausprobiert selber mit dem Lesen unvokalisierter arabischer oder hebräischer Texte, dann geht man halt eigentlich so vor, dass man zuerst an die nächstliegenden Wörter, die häufigsten Wörter denkt. Und das wären in diesem Fall Gewichtsbezeichnungen, nämlich Mine und Schekel könnte man das übersetzen, aber das ergibt keinen Sinn. Das heißt, die Gelehrten standen da, so gelehrt sie waren, wie die Ochsen vor dem Berge. Und Daniel hat die richtige Deutung herausgefunden, weil er diese Wörter nicht als Substantive gelesen hat, diese Gewichtsbezeichnungen, sondern als Passivpartizipien. Gezählt, gewogen und dann geteilt. So ging es weiter. Und das sind ganz entlegene Formen, die kaum je belegt sind. Und das ist, wie gesagt, ein gelehrtes Spiel. Das waren Schreiber, die selber auch natürlich Spaß hatten mit den Subtilitäten der Sprache.
Sie sagen schon Schreiber und auch in diese Geschichte geht es um eine Flammenschrift. Das ist alles kein Zufall, denn das Aramäische ist vor allem eine Schriftsprache, eine Verwaltungssprache gewesen, die von Schreibern weitergetragen wurde und die weder einer bestimmten Religion noch einem bestimmten Weltreich zugeordnet war. Ist das richtig?
Ja, so zumindest kam es zu der Weltgeltung des Aramäischen durch die Schreibernetzwerke und die Schriftsprache. Also Aramäisch ist seit dem 10. Jahrhundert vor Christus nachweislich auch gesprochen worden. Und die Schriftsprachen sind fast alle auf der Grundlage von gesprochenen Sprachen entstanden. Aber in der Tat, die Verbreitung des Aramäischen geschah durch Verwaltungsnetzwerke und dann auch durch religiöse und andere Literaturen.
Sie haben schon gesagt, das Buch Daniel ist zum Teil auf Aramäisch verfasst, aber es ist nicht die einzige Stelle in der Bibel, wo Aramäisch auftaucht. Auch im Neuen Testament, was ja eigentlich auf Griechisch verfasst ist, gibt es ein paar aramäische Sätze. Ein ganz bekannter ist Eli, Eli, lama sabachthani, also die Worte Jesu am Kreuz im Matthäus- oder Markus-Evangelium. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus spricht an dieser Stelle Aramäisch. Warum ist das ins Neue Testament in dieser Sprache Jesu eingeflossen und warum ist gleichzeitig nicht das ganze Neue Testament auf Aramäisch verfasst?
Ja, das Neue Testament richtet sich großenteils auch an die westliche Mittelmeerwelt. Man kann es auch sehen in Missionsreisen. Des Apostels Paulus ging dann über die griechischen Inseln, auch in Arabien, im Nabatäischen Königreich vermutlich, dann ein bisschen nach Rom. Und seit Herodes dem Großen war das Griechische auch im römischen Palästina Amtssprache. Das hat die ältere aramäische Verwaltungs- und Literatursprache in dieser Funktion abgelöst. Und insofern richten die Autoren des Neuen Testaments sich einerseits nach der Amts- und Verwaltungssprache des römischen Palästina und andererseits nach der Sprache des Orbits im westlichen Mittelmeergebiet. Wobei allerdings Jesus und auch seine Jünger nach allem, was wir zuverlässig wissen können, in den meisten Situationen des täglichen Lebens aramäisch gesprochen haben wird. Und wie Sie richtig sagen, kommen immer wieder aramäische Wörter vor. Eben dieses Psalmzitat, das ist natürlich auch interessant, weil der Urtext des Psalms auf Hebräisch ist. Das ist dann da in der aramäischen Übersetzung aufgeschrieben, aber eben auch verschiedene andere Wörter wie Gabata, Golgotha haben typisch aramäische Endungen oder auch das bekannte Talita Kum, Mädchen steh auf. Und man kann darüber spekulieren, was die Gründe waren, ob das jetzt mit Lokalkolorit zu tun hat. Das ist eine naheliegende Erklärung.
Und mit Authentizität, so das waren wirklich Worte Jesu, das soll ja wahrscheinlich transportiert werden.
Ja, das ist auch ein nicht unwahrscheinlicher Grund. Das ist aber eine sehr komplexe Frage. Man kann allerdings sicher ausschließen, dass der griechische Text des Neuen Testaments oder zumindest der Evangelien auf einer schriftlichen aramäischen Vorlage beruht. Also dafür ist auch die Entstehungsgeschichte zu komplex. Es sind vielerlei schriftliche, mündliche Traditionen darin eingeflossen. Aber der maßgebliche Text ist der griechische.
Der maßgebliche Text, also sozusagen die schriftliche Grundlage des Christentums, ist griechisch und trotzdem hat Aramäisch eine wichtige Rolle gespielt bei der Ausbreitung des Christentums und zwar mehr nach Osten.
Richtig. Das ist ein immer noch stark unterschätzter Aspekt auch der christlichen Mission. Auch das hat zwei Gründe, weshalb das Aramäische da eine wichtige Rolle einnehmen konnte. Das eine ist die Verbreitung als gesprochene Sprache. Man kann es auch deutlich sehen, immer noch im schriftlichen Befund, dass die gesprochenen aramäischen Dialekte ineinander übergingen. Das können Sie sich vorstellen, wie die deutschen Dialekte, wenn sie in Richtung der Niederlande gehen, dann wird es irgendwann niederländisch. Und Einwohner benachbarter Ortschaften können einander mühelos verstehen. Und je weiter man sich entfernt, desto unterschiedlicher werden die Sprachen, aber benachbarte Einwohner konnten einander verstehen. Das hat natürlich auch eine Rolle gespielt, weil das Christentum eine Religion ist, die man erklären muss. Es erklärt sich nicht von selber. Das sind natürlich teilweise sehr, sehr komplexe theologische Fragen, also die Verbindung zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist, die Heilsgeschichte, also eine sehr voraussetzungsreiche Religion. Und ein anderer Grund ist die Etablierung aramäischer Schriftsprachen, die es auch schon gab. In diesem Gebiet, also wenn man dann von dem römischen Palästina ostwärts geht, über Syrien, Zweistromland und dann später bis nach Zentralasien. Dorthin haben sich auch aramäische Schriftsprachen verbreitet. Und das Christentum ist eine, man kann ruhig sagen, auch eine Bildungsreligion, ja durch die geschichtliche Perspektive und hat dadurch eine natürliche Affinität mit Texten, mit Bildung. Und wo es Schriftsprachen gab, konnte das Christentum dann mit seinen eigenen Schriften, Bibeln, Bibelkommentaren, Rechtstexten, liturgischen Texten, Erzählungen und so weiter und so fort anknüpfen an diese Schrifttradition, die es gab. Also es ist diese Doppelwirkung, die Verbreitung im mündlichen Diskurs durch Erzählungen, durch Missionare und dann die Verstetigung auf der Grundlage bestehender Amts- und Verwaltungssprachen.
Und dieses Kontinuum des Aramäischen von der Mittelmeerküste bis vielleicht Zentralasien oder auf jeden Fall auch Mesopotamien, die wurde unterbrochen durch eine Sprache, die mit einer neuen Religion einherging, nämlich dem Islam. Beginn des 7. Jahrhunderts kam der auf und 300 Jahre später hat das Arabische im Grunde das Aramäische so weit abgelöst, dass wir nur noch einzelne Inseln haben, wo Aramäisch gesprochen wird, aber das Arabische eigentlich die dominierende Sprache ist. Liegt das daran, dass das Arabische eben diese religiöse Beglaubigung, den koranischen Text hatte und deswegen stärker war? Oder warum war das Aramäische, was sich so lange als so resistent erwiesen hat, warum ist das dann plötzlich doch eher, in Vergessenheit geraten, wäre zu viel gesagt, aber hat doch so stark an Bedeutung verloren.
Gut, also die religiöse Dimension ist sicherlich sehr wichtig, aber der Prozess als solcher ist komplexer, weil man auch unterscheiden muss zwischen der Ausbreitung des Arabischen und der Ausbreitung des Islams. Das Arabische war schon in vorislamischer Zeit im Begriff, eine christliche Schriftsprache zu werden. Also die ersten eindeutig arabischen Schriften, also mit wirklich erkennbaren arabischen Buchstabenformen und erkennbarer Grammatik und erkennbarem Wortschatz, die sind christlich und kommen aus christlichen Kontexten. Nun ist es aber in der Tat so, dass das Arabische dann stark auch mit der Sprache des Korans identifiziert wurde. Allerdings auch bei der Konsolidierung des Islams arabische Verwaltungssprache entstanden ist. Das ist ein gradueller Prozess und das Aramäische hatte eine Vermittlerfunktion. Und ich habe schon gesagt, das Christentum ist eine Bildungsreligion und hat auch sehr viel von der antiken Bildung aufgesogen, Philosophie, Rhetorik, Mythologie, und konnte über syrische, also christlich-syrische Übersetzungen, medizinischer und philosophischer Texte dieses Wissen auch weitergeben an den entstehenden Islam. Und es gibt auch Dokumente der Übersetzer selber, die darüber referieren, was sie getan haben, zu sagen, naja gut, also es gibt Leute, die haben versucht, Aristoteles dann direkt aus dem Griechischen ins Arabische zu übersetzen. Und der Kalif selber hat einen Blick drauf geworfen und war entsetzt. Das war ja barbarisch, also schrecklich. Nein, das kann man nicht lesen. Und dann haben, so schreibt ein Übersetzer, mein Freund und ich, wir haben es dann versucht über das Syrische und das war viel eleganter.
Was daran liegt, dass das Syrische und das Arabische beide semitische Sprachen sind und verwandt sind. Und
richtig.
Die Leute, die das vom Griechischen ins Syrische übersetzt haben, hatten wahrscheinlich die hellenistische Vorbildung, ja, um da schon die richtige Übersetzungsleistung, ja, zu machen.
Richtig. Und da gab es auch entsprechende bewährte Methoden, wie man bestimmte Begriffe übersetzt. Auch die Wortbildung ist ja bei der philosophischen Sprache ein Problem, bestimmte abstrakte Ausdrücke. Und wenn Sie diesen ganzen Apparat schon mal haben in einer verwandten Sprache, ist es sehr viel leichter, das dann in diesem Fall ins Arabische zu übersetzen. Ja.
Für Christen und Christinnen syrisch-orthodoxer Kirchen ist Aramäisch heute noch Liturgiesprache. Für manche ist es auch noch Alltagssprache. Mhm. Ist das vom Aussterben bedroht? Also zumindest was den Alltag betrifft, Liturgiesprachen leben ja meistens länger. Mhm. Ist da die Tendenz, dass das alles abnimmt oder wird das gehalten, weil das eben auch eine kulturelle Eigenheit ist, die man sich gerne bewahren will?
Ja, also die modernen aramäischen Sprachen, die von Christen auch nicht nur der syrisch-orthodoxen Kirche, sondern anderer Denominationen aktiv gebraucht werden, die sind größtenteils im Aussterben begriffen. Also viele Dialekte sind schon verschwunden. In zunehmendem Maße entsteht aber auch in aramäischsprachigen Gemeinschaften ein Bewusstsein von der Sprache, ihrer Kultur und ihrer Geschichte. Das heißt, die Sprache wird auch aufgewertet und man sieht, dass das nicht einfach nur gesprochene Dialekte waren im Schatten der Schriftsprachen, sondern auch die Dialekte selber haben eine reiche Geschichte. Und es gibt ganz unterschiedliche Initiativen, auch die gesprochenen Sprachen zu verstetigen. Wie das in 100, 150 Jahren aussieht, kann natürlich kein Mensch sagen, aber es werden vermutlich viele der diversen Dialekte verschwunden sein.
Ja. Und wie vielfältig das Aramäische ist, das lässt sich also Ihrem Buch entnehmen. Vielen Dank, Holger Zeller, Professor für alttestamentliche Theologie in München und Autor von Aramäisch, Weltsprache des Altertums. Erschienen ist es bei C.H. Beck in der Historischen Bibliothek der Gerda-Henkel-Stiftung. 480 Seiten kosten 36 €.